den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden hier aus Berlin. Ja, liebe Zuschauer, gehören Sie auch zu denen, die sagen, Gutes darf ruhig etwas teurer sein, die gerne mal über die Stränge schlagen, lieber Sekt statt Selters trinken, die sagen, Luxus ist für mich eher Lust als Last. Dann sind Sie wahrscheinlich einer derjenigen, die noch ein Auto besitzen und es sogar gelegentlich belegen wollen, also oder bewegen wollen. Wenn man sich anschaut bei den Spritpreisen, Scherz beiseite, würde man am liebsten fast sagen, fahr man doch mit der Bahn, aber die fährt ja im Moment manchmal auch nicht. Also auch das hilft nicht wirklich beim Sparen weiter. Und wenn Sie zu Hause bleiben, auch das hilft beim Sparen nicht, denn auch Heizöl wird teurer und Strom und Gas und Brot und Butter und alles. Und wenn man diese Meldungen hat, dann neigen die Leute dazu zu sagen, da spare ich mal lieber, anstatt was auszugeben, was wir dringend bräuchten. Und in dem Moment tritt der Bundeswirtschaftsminister auf den Plan. Michael Gloß, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Angesichts dieser ganzen Negativmeldung, trösten Sie uns doch ein bisschen.
Die Preissteigerungsrate wird in dem Jahr wohl unter 2% bleiben im Durchschnitt. Es sei denn, diese Preise für Sprit sind nachhaltig. Und im nächsten Jahr rechnen wir sogar mit einer abnehmenden Preissteigerungsrate, weil der Einmaleffekt, den die Mehrwertsteuererhöhung ausgelöst hat, im nächsten Jahr weg ist. Zweitens, es ist in der Tat so, es legt sich so eine gewisse Stimmung wie Mehltau übers Land, weil die gefühlten Preissteigerungen sehr viel stärker bei den Menschen irgendwo spürbar sind als die tatsächlichen. So spielen wir manche Leute diese Lebensmittelpreiserhöhung natürlich in ihrer Kalkulation eine relativ große Rolle, obwohl die Mengen, um die es sich handelt, dann, wenn es wieder darauf ankommt, gering sind. Drittens, ich bin sehr dafür, dass die inländische Konjunktur jetzt ein Stück das ablöst, was bisher rein von außen her geleistet worden ist, wo wir sehr hohe Wachstumsraten haben. Insofern wäre es misslich, wenn die Inlandskonjunktur abbrechen würde.
Also das war gleich ein kurzes Eingangsstatement. Ich begrüße aber noch zwischendurch unseren zweiten Diskussionsteilnehmer, Fritz Kuhn, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen hier im Bundestag. Ist das für Sie auch so, dass es schon wieder vorbei ist mit dem schönen Aufschwung und wir wieder daran denken müssen, wie machen wir es uns warm für die Zukunft?
Also es gibt ein paar Anzeichen der Eintrübung, aber man muss das nicht festreden. Jetzt kommt es darauf an, dass vernünftige Politik gemacht wird, dass die Leute zuversichtlich bleiben können oder die, die es noch nicht waren, das werden können. Dazu müsste allerdings die Große Koalition jetzt richtige Modernisierungspolitik wieder machen und nicht zurückgehen in die falsche Richtung. Und man muss natürlich bei bestimmten Preissteigerungen auch fragen, ob man durch eine gute Politik, etwa die Strompreise und die, ob man da was machen kann, weil da hat man schon den Eindruck in dem Beispiel, dass nach Gutsherrenart willkürlich, nicht belegt, Preistreiberei gemacht wird, damit viel Geld verdient wird, aber die Leute bleiben dann außen vor. Das heißt, nicht einfach das hinnehmen, was ist, sondern schauen, dass man mit gestaltender Politik die Preisjagerei verhindern kann.
Haben wir zwei wichtige Stichworte, Fragen stellen und nicht einfach hinnehmen. Das gilt auch für unsere Zuschauer, die können nämlich Fragen stellen. Und wie das geht, das sehen wir jetzt.
Jetzt im Netz. Stellen Sie Ihre Frage an unsere Gäste. Was Ihnen stets auf der Seele brannte, was Sie schon immer von Politikern wissen wollten. Bei Phoenix werden Sie es los und bekommen eine Antwort. Laden Sie Ihre Videofrage bei meinefrage.phoenix.de hoch. Egal, ob sie per Digicam oder Handy aufgenommen wurde. Bei Unter den Linden müssen die Politiker auf Ihre Fragen antworten.
Und die Wähler, das heißt unsere Zuschauer, scheinen mit ihrer Geduld am Ende zu sein, denn das zeigen die Fragen, die uns geschickt werden. Alle wollen wissen, wie es jetzt weitergeht mit dem Mindestlohn, wie es weitergeht mit der Zukunft der Bahn und natürlich mit dem ALG1. Und da ist heute Koalitionsausschuss, da ist natürlich viel Spannung drin und viele Fragen dementsprechend auch an unsere Gäste. Und wenn Sie auch meine stellen möchten, dann an folgende E-Mail-Adresse unter den Linden@phoenix.de, unter den Linden@phoenix.de oder so wie eben gesagt, gesehen, eine Videofrage bei meinefrage.phoenix.de hochladen. Und Sie haben natürlich auch immer die Gelegenheit, bei uns auf der Internetseite an unserem Online-Chat zu jeder Unter den Linden-Sendung teilzunehmen. Und in dieser Woche die Frage, angelehnt an die Zahlen des Aufschwungs: Trotz Aufschwung soll die Regierung weiter an ihrer Rente mit 67 festhalten. Ein deutliches Ausrufezeichen da. 31% nur der Meinung, dass weiterhin Rente mit 67, und 69% sind nicht dieser Meinung. Das ist wohl sehr deutlich, Christoph Minhoff.
Jo, aber wie immer nicht repräsentativ, sondern natürlich nur die Zuschauer, die sich beteiligt haben an unserer Umfrage im Internet. Lassen Sie uns mit einem anderen Thema anfangen, mit der Bahn. Ich verstehe als einfacher Bahnkunde und gelegentlicher Bahnkunde Folgendes nichts. Da sitzt eine Gewerkschaft, deren Vorsitzender Mitglied der CDU ist oder war. Und auf der anderen Seite sitzt einer, der den Weisungen der Bundesregierung im Grunde Folge leisten müsste, nämlich der Herr Medorn. Warum ist es eigentlich nicht möglich, die beiden an einen Tisch zu bringen?
Also erstens, ich weiß nichts über Parteimitgliedschaften. Zweitens ist es so, dass offensichtlich so ist, dass die Lokführer nicht unbedingt auf der Sonnenseite der Bezahlung stehen und die Tarifpartner müssen das miteinander auskarten. Was heißt hier weisungsberechtigt? Die Bundesregierung ist nicht gegen den Vorsitzenden einer Aktiengesellschaft weisungsberechtigt. Wenn das so wäre, dann würde er wahrscheinlich auch nicht bezahlt werden wie ein Mitglied von DAX-Vorständen. Er muss also schon unternehmerisch handeln. Das ist eine Aktiengesellschaft, ist richtig. Die Aktien sind noch zu 100% im Besitz des Bundes, aber er hat einen eigenständigen Aufsichtsrat und so weiter. Und er ist dafür verantwortlich, der Vorstand des Unternehmens DB AG zu einer ordentlichen Lohn- und Einkommensfindung zu kommen, so wie die Mitglieder anderer DAX-Gesellschaften auch.
Aber ist denn das wirklich so ein normales Unternehmen oder müsste nicht vielleicht in diesem Fall die Politik auch angesichts der Tragweite dessen, was ein längerer Streik in diesem Bereich anrichten könnte volkswirtschaftlich, müsste da nicht doch die Politik eingreifen?
Also, es kommt darauf an, was Sie unter Eingreifen verstehen. Ich würde jetzt schon mal sagen, dass die Aufgabe der Bundesregierung ist, intensiv mit den Beteiligten zu reden. Das ist noch unterhalb eines Eingriffs in die Tarifautonomie. Aber es drohen ja vor allem, wenn es um den Güterverkehr geht, auch massive volkswirtschaftliche Schäden, die auch sogar negative Auswirkungen auf die Konjunktur haben könnten, wenn die Automobilkonzerne zum Beispiel die Zulieferung nicht just in time, wie man so schön sagt, bekommen. Dann wird es wirklich kritisch. Und an der Stelle muss in dem Fall die Bundeskanzlerin wirklich was tun. Denn der Streit hat ja strukturelle Gründe, mehrere Gewerkschaften, historische Gründe, aber er hat auch Gründe, die mit Sturheit der Beteiligten zu tun haben und vielleicht kann man wenigstens an der Stelle was erreichen. Also ich finde es richtig, wenn die Frau Merkel die beiden Beteiligten einzeln oder im Fahrstuhlverfahren oder zusammen an den Tisch berufen wird.
Das kann nicht schaffen. Bekanntermaßen erfahren, Sturköpfe aneinander oder wieder zusammenzubringen. Sie haben da schon oft vieles geleistet in der Vergangenheit. Kann die Bundesregierung was tun? Tut sie was oder tut sie nichts in dem Fall?
Also ich gehe zuversichtlich davon aus, dass der Bundesverkehrsminister, der ja der zuständige ist, wenn man so will, das sein das Möglichste in Gesprächen unter den Beteiligten versucht hat. Und ich hoffe, dass die endlich in dieser Woche zueinander finden, weil Herr Kuhn hat vollkommen recht. Langsam geht es auch zum Schaden der Wirtschaft. Das ist nicht nur, was schlimm genug ist, zum Ärger für die Pendler, sondern auch zum Schaden der Wirtschaft. Und da hört langsam
Wirtschaftswachstum, wird man Ihnen vorwerfen und nicht Herrn Tiefensee.
Da hört der Spaß auf und man kann nicht mehr tun, als an die Beteiligten zu appellieren, jetzt endlich ihre Sturköpfigkeit aufzugeben und miteinander zu Lösungen zu kommen, so wie es unter vernünftigen Menschen eigentlich der Fall ist. Ich habe viel zu viel Respekt vor der Tarifautonomie, um zu sagen, ihr müsst um so viel oder um so und so viel steigern.
Ist denn es klug, immer mehr Berufsgruppen eine eigene Gewerkschaftsvertretung letztendlich zu geben? Der Herr Struck hat sich da ja geäußert, ganz interessant, zum ersten Mal, glaube ich, eher auf die Seite der Bahn geschlagen, weil die Sorge da ist, zu viele Kleininteressen könnten am Ende eben sehr großen Schaden anrichten.
Also ich bin auch der Meinung, dass wir zu viele aufgesplitterte Einzelgewerkschaften dem ganzen Tarifgeschehen nicht gut tun. Außerdem steckt da ja eine Chancenungleichheit dahinter. Sie können bei einer bestimmten Berufsgruppe, denken Sie an die Fluglotsen oder jetzt die Lokomotivführer, mit ganz wenig Leuten was ganz anderes veranstalten als bei Berufsgruppen, die nicht so den Einfluss auf Infrastruktur haben. Deswegen finde ich, dass wir schon eine möglichst breit getragene Gewerkschaftsbewegung brauchen und auch ein Solidaritätsbewusstsein kleinerer Gewerkschaften für die größeren mit dabei sein muss.
Wäre es nicht doch besser, die Lokführer wären immer noch alle Beamte und die Bahn wäre nicht privatisiert?
Ich meine, es macht keinen Sinn, jetzt darüber zu diskutieren, was wäre, wenn. Es ist so, wie es ist und wir müssen daraus das Beste machen. Das heißt, sie sollen endlich zueinander finden. Wir haben ja das in der Luft ähnlich. Wir haben die Vereinigung oder Gewerkschaft, oder wenn man Cockpit für das fliegende Personal in allererster Linie, und dann haben wir die Masse der bei den Fluglinien Beschäftigten, die in allererster Linie am Boden tätig sind. Trotzdem war es da möglich, vernünftige Lösungen zu finden, die auch nötige Differenzierungen enthalten. Und ich sehe nicht ein, warum das, was dort möglich war, in der Luft, nicht am Boden und auf der Schiene auch möglich sein soll.
Dann versuche ich es noch mal ein letztes Mal über den Aufsichtsrat der Bahn. Okay, die Politik kann nur hinwirken, dass man vielleicht wieder miteinander redet, aber es gibt ja auch einen Aufsichtsrat der Bahn. Da sitzt die Hälfte Gewerkschaftsvertreter drin und der Vorsitzende ist Herr Müller, der, glaube ich, früher mal Ihr Vorgänger war in der rot-grünen Regierung. Ist das politisch nicht gewollt, dass es da zu einer Einigung kommt?
Also ich glaube schon, dass es politisch gewollt ist, aber die, wie gesagt, es kann problemisch an mir zu sein, die richtigen Leute jetzt an den Tisch zu bringen. Da sehe ich eine Steuerungsfunktion der Bundesregierung. Übrigens, Herr Tiefensee hat zu geringe Autorität, weil der in anderen Sachen Bahnprivatisierung so vollständig versagt hat, dass ich auch nicht glaube, dass er gegenüber den Beteiligten jetzt die Autorität hat. Also ich würde das schon eine Etage höher ansehen.
Das ist irgendwie rum mit der Bahnprivatisierung, das wird nichts mehr, oder?
Also zunächst nochmal, weil Sie gesagt haben, mein Vorgänger Müller ist da drin als Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns, um die Wirtschaft zu repräsentieren. Mein Staatssekretär Pfaffenbach, habe ich gelernt, sitzt ebenfalls im Aufsichtsrat. Also es ist aber zunächst mal operatives Handeln des Vorstandes. Der Vorstand ist zwar dem Aufsichtsrat wieder Rechenschaft schuldig, aber der Aufsichtsrat gibt keine Weisung, wie sich der Vorstand in solchen Fragen
verhält. Es fällt halt nur auf, dass zum Beispiel im Aufsichtsrat der Bahn zwar diverse Vertreter der Transnet befinden, aber nicht einer der GDL.
Ja, das ist ewig schade. Ich habe die Zusammensetzung nicht gemacht. Das war alles zu Zeiten von Rot-Grün, als man darüber entschieden hat. Das hat der Herr Kuhn auch nicht gemacht. Sie stehen ja immer wieder in der Tradition von vorher getroffenen Entscheidungen. Es ist ja nicht so, wenn eine Regierung wechselt, dass dann gleichzeitig sich alles wieder total verändert.
Dann lassen wir uns mal über 30% mehr reden, die da irgendwie im Raume stehen, und über die Frage, ob im Grunde wir alle 30% mehr brauchen. Also sprich, ob die Preiserhöhung, die vorhin schon mal angesprochen war, beim Bürger nicht das Gefühl weckt, dass wir dringend deutlich mehr Geld in der Lohntüte brauchen.
Also ich würde erst mal sagen, man muss bei bestimmten Sachen gucken, ob die Preise gerechtfertigt sind. Das kann man beim Strom tun, wenn wir vielleicht nachher noch mal über die Struktur der Energiekonzerne reden. Da verlange ich, dass wirklich eine effektive Veränderung und echter Wettbewerb im Stromnetz entsteht. Ich glaube, wir müssen nicht, dass mit der Novelle, die der Herr Kloß plant, der eine Preisaufsicht machen will beim Kartellamt, dies geleistet werden kann, sondern ich glaube, wir müssen das Stromnetz und die Stromerzeugung systematisch trennen, wie es die EU vorgeschlagen hat.
Wollen wir gleich noch drüber
sprechen?
Ansonsten
würde ich bei der Frage 30% das so sehen. Also natürlich gibt es Leute mit ganz geringem Einkommen, die trifft es erstmal härter. Vor allem, wenn Grundnahrungsmittel und Produkte oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs teurer werden. Daraus leite ich übrigens ab, dass das Arbeitslosengeld 2 jetzt steigen muss. Denn die Leute haben wirklich zu wenig.
Das ist eine Forderung, die Sie erheben für Ihren Parteitag?
Nicht nur für den Parteitag. Ich meine, einfach das Arbeitslosengeld 2 ist zu einer Zeit in der Höhe bestimmt worden, wie es jetzt bestimmt worden ist. Und die Wohlfahrtsverbände in Deutschland sagen, damit einigermaßen so das alltägliche Leben gewährleistet werden kann, müsste es von
320 auf 420
angehoben werden. Das ist mal der erste wichtige Schritt, weil ich finde, dass die kleineren Leute natürlich unter solchen Preissteigerungen mehr leiden. Und im Sinne der Massenkaufkraft, wenn er vorher sagte, die Konjunktur sollte jetzt stärker vom Binnenmarkt getragen werden, weil man es beim Export nicht mehr so gewährleisten kann, dann muss man die Massenkaufkraft stärken. Und deswegen wäre mir der Punkt viel lieber gewesen, als jetzt die Arbeitslosengeld 1 in der Bezugsdauer zu verlängern.
Ich habe noch mal eine Frage zu der gefühlten Inflation. Wenn man die Leute fragt, sagen, alles wird teurer, teurer. Teurer. Und wenn Sie dann die offiziellen Zahlen sagen, sind die ganz anders, entsprechen auch nicht der gefühlten Preissteigerung, was daran liegt, dass, ich glaube, der Warenkorb 750 Güter umfasst, der Warenkorb dann am Ende feststellt, wie die Preissteigerungsrate ist. Und da spielt zum Beispiel Energie eine absolut untergeordnete Rolle, 5%, 5,4% oder so, und oder noch weniger, 4,2, und Bekleidung, Schuhe, sowas mit 5,5%. Ist der Warenkorb noch richtig?
Ja. Das ist nach wie vor richtig. Nahrungsmittel spielen eine immer geringere Rolle, das entspricht dem Kaufverhalten der Bevölkerung. Und man regt sich jetzt zum Beispiel zu Recht oder zu Unrecht um die hohe Butterpreissteigerung auf. Aber wenn Sie fragen, wie viel Butter es braucht eine durchschnittliche Familie im Monat, dann ist das verschwindend gering. Und das ist das, was ich meine mit dieser gefühlten Preissteigerung, die auch von außen eingeredet wird, die nicht unbedingt aus den eigenen Kauferfahrungen beruht und dem, was tatsächlich passiert.
Sagt der Wirtschaftsminister, wir brauchen deutlich mehr Geld in den Lohntüten?
Es wäre erfreulich, aber es muss natürlich so sein, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht darunter leidet und dass das, was wir gemeinsam erreichen wollten, nämlich weniger Arbeitslosigkeit in Deutschland, dass nachhaltig die Arbeitslosigkeit zurückgeführt wird. Wir haben 1 Million weniger Arbeitslose als bei Regierungsantritt.
Wegen der Lohnzurückhaltung oder?
Auch wegen der Lohnzurückhaltung, die es auch schon vorher gegeben hat. Auch zu Zeiten, als noch Rot-Grün regiert hat, gab es zurückhaltende Lohnabschlüsse. Hinzu kommt eine gute Weltkonjunktur und hinzu kommt, dass es durch die Tatsache, dass es so ist, wie es ist, natürlich auch Entlastung für die Sozialkassen gegeben hat und dass die öffentlichen Haushalte jetzt langsam einen Ausgleich entgegengehen. Und das halte ich für ungeheuer wichtig, wenn wir dauerhaft stabiles Wachstum haben wollen.
Da war Steuer auch noch ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Aber jetzt hören wir erstmal, was die Zuschauer zu fragen haben.
Und die Zuschauer haben eine große Sorge und das sind die Energiepreise. Ich zitiere mal aus zwei Fragen, die hier direkt aus dem Publikum kommen. Wann bekommen Sie die Strommafia endlich in den Griff, Herr Gloß? Und was tut die Große Koalition gegen die Energieriesen? Oder Justus Kammerling schreibt uns per E-Mail, die EU-Kommissarin sagt, die Strompreise in Deutschland sind höher, als man in einem Markt mit echtem Wettbewerb erwarten dürfte. Herr Gloß, handeln Sie sofort. Also das die Fragen direkt an Herrn Gloß und dann haben wir natürlich noch Videofragen.
Ist es nicht besser, Verbesserungen an Arbeitslosengeld 2 vorzunehmen, da die Betroffenen durch zunehmende Energiekosten und Nahrungsmittelkosten das Wasser buchstäblich mehr als bis zum Halse steht?
Wir haben natürlich einen Aufschwung, der hält sich bestimmt noch 1-2 Jahre, aber der nächste Abschwung kommt ganz bestimmt. Sollte man deswegen nicht die Dividende für schwierigere Zeiten beiseite legen, anstatt sie sofort jetzt schon wieder durch Maßnahmen wie die ALG-1-Verlängerung als neue Ausgaben schon wieder zu generieren und damit eigentlich dann keine Reserven für schwierigere Zeiten zu haben?
Lass uns mit der ersten Videofrage anfangen. Derjenige, der die Frage stellt, sagt, uns steht das Wasser bis zum Hals, wir brauchen mehr ALG 2. Besteht da eine Chance?
Nicht rasch. Es wird überprüft werden, routinemäßig, wie sich die Ausgabenströme entsprechend entwickelt haben. Wir müssen aber dabei natürlich auch an die Rentnerinnen und Rentner denken. Ich halte nichts davon, wenn man bei ALG 2 erhöht und bei der Rente keine Steigerungen hat, dann muss man schauen, wie man das miteinander verkraftet. Aber dann bin ich bei dem zweiten Fragesteller, der sagt, sollen wir denn zu Zeiten, wo es jetzt endlich ein bisschen besser läuft, gleich wieder die Grundlagen für den Abschwung schaffen?
Über die Strommafia reden wir gleich. Ich würde von Ihnen aber auch noch mal gerne wissen, ist das nicht so, die Agenda 2010, die Sie ja nun mal mitgetragen haben als oder auch mitgestaltet haben, Ist das jetzt endgültig rum? Ist das vorbei? Ist das nicht mehr en vogue? Ist das nicht mehr, entspricht das nicht mehr dem Punkt, den man macht beim Wähler mit dieser Agenda 2010 und ist jetzt irgendwie wieder Füllhorn angesagt?
Also wir haben da eine ganz andere Auffassung. Es gab bei der Agenda und gibt bei der Agenda positive Punkte, zum Beispiel, dass man Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt hat, solche Sachen, dass man auch bei der Altersarbeit was verändert hat, sodass alte Leute wieder mehr Chancen haben. Und es gibt Sachen, die sind noch nicht zufriedenstellend. Dazu gehört für mich, dass das Arbeitslosengeld 2 noch nicht die Grundsicherung ist, die Leute vor Angst, also die Leute in Sicherheit bringt und vor allem die ihnen schnell genug in die Arbeit reinhilft. Wir haben zu viel Dauerarbeitslose und noch zu wenig fördern. Und an der Stelle muss man verändern. Deswegen haben wir es auch kritisiert, dass man jetzt die Bezugsdauer Arbeitslosengeld 1 verlängert. Das sind wir dagegen, aus dem Grund, weil die Gefahr, wenn man in diese Richtung geht, der Trend, dass Ältere wieder Beschäftigung kriegen, wieder abgebaut wird. Früher war es ja so, dass zwischen Gewerkschaften und Unternehmen der stille Deal bestand, naja, ältere Belegschaften kannst du leichter loswerden, weil die Arbeitslosenversicherung oder die Vorruhestandsregelung, die wir auch hatten, die ist bezahlt. Und das ist ein Schritt in die falsche Richtung. Da wir knappe Ressourcen haben, muss man sich auf das Wichtigste konzentrieren. Und ich will noch mal sagen, ich bin überzeugt, dass bei den Preissteigerungen, die wir haben, das Arbeitslosengeld 2 angehoben werden muss. Jetzt muss man es finanzieren.
Das ist kostet nicht, der Spaß.
Das kann ich Ihnen sagen, auf 390 Euro zu gehen, würde 5 Milliarden kosten. Auf 420 zu gehen, würde 10 Milliarden kosten. Das heißt, da müssen Sie schon wirklich intensiv umschichten, müssen Subventionen abbauen.
Fehlt, um einen ausgeglichenen Haushalt hinzukriegen dieses Jahr, oder?
12 Milliarden fehlen, ja. Aber es ist dennoch so, nicht so, dass man sagen kann, machen wir jetzt gar nichts, das ist uns jetzt egal, sondern man muss dann schauen, ob man zum Beispiel durch Subventionsabbau richtige Finanzierung dafür hinkriegt.
Also wir müssen Arbeit finanzieren und nicht Arbeitslosigkeit, auch nicht bei ALG II. Und unser Ziel muss sein, möglichst viele Menschen aus ALG II wieder rauszubringen und sie dem normalen Arbeitsmarkt zuzuführen. Das kann auch mit Kombilöhnen, mit Übergangsgeldern und so weiter, gibt es erste Ansätze des Arbeitsministers geschehen. Das halte ich für den richtigen Weg. Zweitens bei Strom. Ich mag das Wort Strommafia nicht, obwohl es Strukturen gibt. Obwohl es Strukturen gibt, die mir nicht gefallen, und das Bundeskartellamt ermittelt ja derzeit, ob nicht Preisabsprachen getroffen worden sind. Tatsache ist, wir haben das Energiewirtschaftsgesetz im Vollzug bekommen, so wie es zu Zeiten, als Sie regiert haben, gemacht worden ist. Das ist ja auch letztlich drin, dass es keine staatlichen Preiskontrollen mehr gibt, weil man stärker auf Überwachung der Netze gesetzt hat, stärker auf Kontrolle, dass da, wo man also Strom durchleitet und wo die Leute gezwungen sind, von dieser Durchleitung Strom zu beziehen, dass hier auch die Kosten reduziert worden sind, dass man gleichzeitig freieren Wettbewerb gemacht hat für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die heute sich die Anbieter auswählen können. Und ich kann nur dazu aufrufen, hier bewusst zu werden und die Leute, die selbst etwas hilfloser sind, sich an Verbraucherberatung, an Bekannte und so weiter, weil man oft per Mausklick oder per Postkarte 100 Euro im Jahr sparen kann. Das Dritte ist, wir wollen mehr europäischen Wettbewerb im Strommarkt. Dazu brauchen wir mehr Stromerzeugung und nicht weniger. Uns droht die Tatsache, dass die Kernkraftwerke vom Netz genommen werden. Das wird ja teilweise schon einkalkuliert von den Stromkonzernen. Und ich habe deswegen, und ich bin hier auf den Gesetzgeber angewiesen, ich kann nicht als Minister nach Gusto handeln, eine Überarbeitung des Wettbewerbsrechts im Deutschen Bundestag eingebracht. Das hat schon lange gedauert, bis wir in der Regierung einig waren. Der Umweltminister hat aus den verschiedensten Gründen immer wieder draufgesattelt, bis er zugestimmt hat. Jetzt haben wir sie im Bundestag. Jetzt hat der Bundestag wieder Anhörungen veranstaltet. Ich habe ja hohen Respekt vor dem Parlament.
Eingebracht,
ich bin ja selbst, ja vor dem Sommer, ich bin ja selbst Parlamentarier. Ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen verabschiedet wird, dass das Bundeskartellamt mehr Möglichkeiten hat mit Beweislastumkehr, dass jetzt dann die großen Oligopole beweisen müssen, aus welchen Gründen sie den Preis erhöhen und nicht umgekehrt das Bundeskartellamt mühsam zusammensuchen muss, bis da ranzukommen. Ich hoffe, dass das endlich Wirklichkeit wird.
Ich muss sagen, ich glaube, dass das nicht reicht. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein zu kleiner. Die Machtposition der großen Stromerzeuger der vier beruht ja darauf, dass sie das Netz haben und die Stromerzeugung. Und sie können offensichtlich von neuen Stromerzeugern Fantasiepreise verlangen bei der Netzdurchleitung. Jedenfalls sind es überhöhte Preise. Und sie können auch, der Verdacht ist ja jetzt auf dem Tisch durch die Kartellbehörden, dass sie sich in Preisabsprachen oder abspracheähnlichen Vorgängen eben die Preise erhöhen. Und da können die Kleinen nicht dagegen ankommen. Und deswegen sagt die EU-Kommission, ich finde, da springt Minister Kloß wirklich zu kurz, wir brauchen eine systematische Trennung des Netzes, der Betreiberschaft der Stromnetze von der Stromerzeugung. Erst dann haben wir eine Chance auf Wettbewerb. Das ist ein Schritt, den wir machen müssen.
Also wir haben erstens, vielleicht ist das entgangen, die Tatsache, dass wir eine Verordnung gemacht haben, nachdem neue Anbieter bevorrechtigt ins Netz können, dass sie nicht mehr abgelehnt werden können, sondern sie haben einen gesetzlichen Anspruch, bevorrechtigt ins Netz zu kommen. Ja. Selbst vor den bisherigen Einspeisern. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt.
Sagt aber noch nichts über die Durchleitungsgebühren.
Die Durchleitungsgebühren werden von der werden überwacht von der von der Anstalt in Bonn, von der Regulierungsbehörde, von der Netzagentur. Die haben teilweise die Durchleitungen bis zu 20% runtergesetzt. Auch das ist ein wichtiges Instrument, das jetzt greift. Das dauert immer eine Weile, bis die Instrumente greifen. Drittens, wir wollen ja alle, zwar in unterschiedlicher Intensität, dass also Strom ins Netz kommt, mehr aus erneuerbaren Energien. Das heißt zum Beispiel mehr Wind im Norden. Und der Wind ist nun mal im Norden zu Hause. Das muss alles durchgeleitet werden in den Süden, in den Westen, da wo der Strom im stärkeren Maß gebraucht wird. Und da stehen gewaltige Investitionen in die Netze an. Und wer soll sie betreiben, wenn sie jetzt hergehen und sie nehmen den Konzernen die Netze weg, wer soll dann die Investitionen in die Netze machen und diesen Übergang bewältigen? Wenn das auf die Dauer nicht besser wird, wenn sich zeigt, dass die Kartellgesetznovelle nichts bringt, dann kann man über das andere Instrument reden.
Aber die Konzerne machen ja die Investitionen in die Netze, vor allem wenn sie sie machen. Es gibt ja auch den Verdacht, dass sie zu wenig machen, um bestimmte Energieformen wie den Wind auch auszuschalten oder zu behindern. Aber wenn sie sie machen, dann werden sie sie auch umschlagen in den Preis, sodass ein neutraler Netzveranstalter, Netzbetreiber dies natürlich genauso machen könnte. Also das halte ich nicht für ein
Argument. Also jetzt hoffen wir erstmal, dass dieses Gesetz wenigstens schon mal durch den Bundestag irgendwann geht.
Das ist bald geschieht.
Wer kann es beschleunigen?
Die Fraktionen, insbesondere die beiden Koalitionsfraktionen.
Da haben Sie doch gute Freunde auf in vielleicht geht es ja doch ein bisschen schneller. Ich glaube, die Leute warten einfach
also
darauf,
dass es zum 1. Januar in Kraft tritt. Da habe ich jetzt Zusagen, aber ich glaube erst, wenn abgestimmt ist. Weil es gibt natürlich eine mächtige Lobby, die dagegen wirkt. Eine ganz mächtige Lobby und die wirkt in die Fraktionen hinein. Die Lobby der großen Stromhersteller, also, die das nicht wollen. Die sagen, das sei eine gewaltige Sünde gegen die Marktwirtschaft, wenn man nicht den Markt funktionieren lassen würde. Jetzt ist die Frage, wo ist der Markt bei einer so einseitigen Angebotsstruktur? Deswegen machen wir es ja auch für 4 Jahre befristet. Dann hat der Gesetzgeber wieder die Entscheidungsmöglichkeit, ob das immer noch
aber
nötig
für mich,
ist oder nicht.
Also ich bin erstaunt, dass Sie als Wirtschaftsminister ordnungspolitisch so reden, wie Sie gerade reden. Für mich heißt doch Wettbewerb und Marktwirtschaft, dass die öffentliche Infrastruktur, zum Beispiel Schienen, Stromnetze, dass die in öffentlicher Hand sein müssen, beziehungsweise öffentlich verantwortet sein müssen und alle Wettbewerber, das heißt Marktwirtschaft, den gleichen und freien und fairen Marktzugang haben. Das haben wir nicht bei der Schiene. Ja. Beim Börsengang wäre es noch schlimmer gewesen, wenn der durchgekommen wäre. Und wir haben es nicht beim Strom. Also wenn man sich so, wie Sie es manchmal tun, auf Ludwig Erhard und ordoliberale Konzeption beruft, dann muss man eigentlich da ordnungspolitisch klar sein. Ich habe gehört, Sie hätten der Energielobby zugesagt auf dem Treffen am 8.11., dass sie gegen den EU-Vorschlag sind, nämlich Netz und Betrieb zu trennen.
Das habe ich vorher schon öffentlich gesagt. Ich bin für die Trennung von Netz und Betrieb, was rechtlich jetzt das sogenannte Unbundling langsam verwirklicht ist, in Deutschland stärker verwirklicht als in anderen europäischen Ländern. Ich bin nur gegen die eigentumsrechtliche Entflechtung, wenn die per Enteignung geschehen soll, so wie es jetzt der EU-Kommission vorgaukelt, weil damit zunächst überhaupt nichts gebacken ist. Allein in der Zwischenphase fehlende Investitionen in die Netze und fehlende Investitionen in neue Kapazitäten. Und damit ist den Verbrauchern überhaupt nicht geholfen. Jetzt lassen Sie doch erstmal das erste Instrument wirken. bevor man noch Schärferes auspackt, von dem man nicht weiß, ob es nicht das Kind mit dem Bade dann ausschüttet.
Dieses Thema haben wir damit auch umfassend besprochen und jetzt sind die Zuschauer noch mal dran.
Und die stellen nach wie vor eine Menge Fragen zum Energiemarkt. Aber Sie haben es ja gerade richtig gesagt, das Thema ist, glaube ich, ausreichend diskutiert. Deswegen eine Frage zur Rente mit 67. Da würden Sie ja gleich auch noch drauf kommen, Herr Minhoff. Bettina Keller aus Berlin fragt, auch die Rente mit 67 ist in Ordnung. Nur kann es nicht sein, dass Politiker immer mehr von der Bevölkerung abdriften würden. Warum wird der Auftrag der Wählerinnen und Wähler missverstanden und nicht richtig durchgeführt? Und weitere Videofragen.
Meine Frage zur Großen Koalition wäre es, für einen dauerhaften Aufschwung nicht in erster Linie die staatliche Aufgabe, die hohe Belastung bei Steuern und Abgaben runterzusetzen? Und müssen nicht gleichzeitig die Löhne vernünftig steigen, um so mehr Konsum zu ermöglichen?
Matthias Böse. Herr Gloß, auch der Fiskus verdient an den hohen Spritpreisen derzeit mit. Wäre es nicht denkbar, dass die Bundesregierung den Autofahrern entgegenkommt und Teile der Mineralölsteuer oder der Ökosteuer vom Vollzug aussetzt und somit die hohen Spritpreise versucht abzufedern?
Ja, wir wissen natürlich nicht, wie dauerhaft diese mögliche Steigerung am Ölmarkt ist. Wir hoffen, dass das nicht so von Dauer ist.
Sie
wir
glauben, haben zum Beispiel noch mal
in unsere Kalkulation für das kommende Jahr 80 Dollar pro Barrel eingesetzt. Darauf beruhen die Wachstumszahlen und die Wachstumserwartungen. In den letzten Tagen ist es etwas runtergegangen. Das sind politische Unsicherheiten dabei im Preis. Da haben sich Finanzinvestoren draufgehängt. Und außerdem wäre eine Gesetzesänderung erforderlich, um die Ökosteuer, die gegen unseren Willen mal eingeführt worden ist, runterzusetzen. Ich glaube nicht, dass wir eine Mehrheit haben in der Großen Koalition, hier das jetzt mal für ein Stück auszusetzen.
Das ist ja ein wunderbarer Übergang, denn wir sparen ja eigentlich oder wir tanken ja eigentlich für die Rente, wenn ich das richtig sehe. Die Ökosteuer wird ja zum großen Teil eingesetzt, eben um hier auch den Beitragszahlern nicht zu viel zuzumuten bei den Lohnnebenkosten. Steuern senken, sagt der eine, und Löhne rauf, klar, wir alle wollen mehr irgendwie in der Tasche haben. Ist das ein Konzept noch einmal oder ist es noch mal sinnvoll, darüber nachzudenken, ob die Ökosteuer in der Form, wie wir sie haben, heute noch sinnvoll ist angesichts der
Rohpreise? Also die Ökosteuer zu senken wäre für die wirtschaftliche Entwicklung wirklich schädlich. Die Rente wäre heute um 1,7 Prozentpunkte bei den Lohnnebenkosten teurer, wenn wir die Ökosteuer da nicht drin hätten. Dies würde Arbeitsplätze gefährden, aber richtig im großen Stil. Ich glaube, dass man an der Stelle was anders machen muss. Man muss sich mehr Gedanken machen, wie Einspartechnologien beim Auto schneller verwirklicht werden können. Also wie wir mit viel weniger Sprit oder beim Haus natürlich mit viel weniger Öl zurechtkommen. Man muss beim Öl eines klar sagen, egal was der Staat mit Mineralölsteuer und sonst wie macht, es handelt sich um einen knappen, im Weltmaßstab zu Ende gehenden Rohstoff. Und was knapp ist und was alle wollen, wird teurer. Darauf muss man sich einstellen. Also muss ein intelligentes Technologieland, wie wir es ja sein wollen, damit reagieren, indem wir sagen, wir gehen rationeller damit um. Wir rationalisieren den Verbrauch von Öl, von Sprit und bringen andere Biosprit und so andere Ersatzstoffe dazu, sodass wir da nicht so drauf angewiesen sind. Und das muss man forcieren. Aber die Punkte, wir können natürlich die Mineralölsteuer senken, aber dann hat der Staat weniger Einnahmen und dann kommt im nächsten Schritt die Fragestellung, ja, wie investieren wir in Bildung und wie investieren wir in Forschung?
Vielleicht die Kraftfahrzeugsteuer für Dieselfahrzeuge, weil mittlerweile der Diesel fast genauso teuer ist wie Super- und Normalbenzin. Wäre das vielleicht mal ein Schritt, um die Autofahrer in einem Bereich zu entlasten?
Also zunächst will ich mal sagen, ich habe Verständnis für die Argumentation, die der Herr Kuhn bringt. Was wir tun könnten, meiner Ansicht nach, wäre, dass wir darüber nachdenken, wenn es mir nachginge, würde man großzügiger sein, was die Pendlerpauschale anbelangt, dass diejenigen, die das Auto benutzen müssen, etwas entlastet werden.
Und kann man das ein bisschen konkreter machen?
Und ansonsten, ich bin ja der zuständige Minister, das ist der Finanzminister.
Ja, aber Sie haben...
Ansonsten kann ich nur sagen,
ein gewichtiger CSU-Politiker.
Die Menschen überlegen, ob sie das Auto nicht überflüssig, unnötig und so weiter zum Teil benutzen, ob sie es so häufig benutzen und ob sie nicht alle Möglichkeiten, um dabei Sprit zu sparen, ausnutzen.
Aber nochmal Pendlerpauschale, wenn Sie es ansprechen, kurz, ja. Weil das wirklich, sind ja die Themen, die Leute wirklich auf den Nägel brennen. Sehen Sie da eine Möglichkeit doch einer Einigung letztendlich? Also gibt es da noch ein bisschen Verhandlungsspielraum aus Ihrer Sicht?
Es ist ja heute Abend Koalitionsrunde, ich weiß nicht, über was gesprochen wird, steht nicht auf der Tagesordnung, steht ja auch noch ein Urteil des Verfassungsgerichtes aus. Bei der letzten Koalitionsrunde haben die Koalitionäre ausgemacht, dass man das Urteil sorgfältig im Blick hat. Ich weiß, dass der bayerische Finanzminister, der auch mein Parteivorsitzender ist, hier etwas großzügiger gewesen wäre als andere sind. Ich bin Minister dieser Bundesregierung. Ich bin auf die Vorgaben des Koalitionsausschusses angewiesen.
Das ist überhaupt eine interessante Frage. Die müssten wir auch noch klären, wer in der CSU da eigentlich mittlerweile die Richtlinien der Politik vorgibt. Ist es Herr Beckstein oder Herr Huber oder ist es die Bundestagslandesgruppe?
Wir sind es ein Stück miteinander. Und natürlich ist Herr Huber der Parteivorsitzende, Herr Beckstein ist bayerischer Ministerpräsident und insofern eine wichtige Kraft im Bundesrat. Und ich finde, die beiden harmonieren gut und machen Sie sich um die Vorgaben keine Sorgen.
Das erstaunt mich schon. Heute Abend waren in der Koalitionsrunde ja vorwiegend wirtschaftsrelevante Themen behandelt. Denken Sie an die Bahn, denken Sie an den Mindestlohn, an solche Sachen. Wieso wird da eigentlich ist da der Wirtschaftsminister eigentlich zugange?
Es ist nicht üblich, die CSU ist vertreten über den Landesgruppenvorsitzenden, ist vertreten über den Parteivorsitzenden und es ist nicht üblich, dass Fachminister hinzugezogen werden.
Dann können wir ja an diesem Tisch einfach unsere eigene Runde hier machen und versuchen, ein paar Fragen noch zu klären. Sie haben ja auch sich einiges vorgenommen für den Parteitag, wenn ich mir das richtig anschaue. Da gibt es ja auch einen Antrag, der doch ziemlich, wie soll ich sagen, zumindest ansatzweise das Soziale wieder stärker in den Mittelpunkt der grünen Politik rückt. Will. Einer ihrer Mitglieder, der beim letzten Parteitag für Furore gesorgt hat, hat gesagt, also man müsse die schonungslose Aufarbeitung mit dem System Fischer jetzt machen und man habe jetzt in langen Jahren die Regierungsfähigkeit gelernt, jetzt müsse man die Oppositionsfähigkeit wieder lernen. Wird das jetzt so ein Parteitag so fit machen für Rot-Rot-Grün?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben natürlich immer vor dem Parteitag Diskussionen. Das ist in der demokratischen Partei so üblich. Wir haben eine ganz spannende Frage, die ich wirklich spannend finde, die anderen Parteien auch diskutieren werden.
Das bedingungslose Brückenexistenz.
Wie man die soziale Sicherung in der Zukunft eigentlich organisieren soll. Ich meine jetzt in der fernen Zukunft, da stehen sich zwei Konzeptionen gegenüber. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, wo man sagt, der Staat prüft gar nicht mehr den Bedarf, sondern gibt es jeden Bürger. Oder meine Position, eine Grundsicherung, die bedarfsabhängig ist, aber nicht so bürokratisch verwaltet wird wie heute.
Erklären Sie mir bitte diesen Begriff, weil der ist ohnehin, ich finde den ein bisschen zusammen. Bedingungslose Brückenexistenzsicherung. Ich habe gelesen, da soll jedem einmal im Leben sozusagen die Möglichkeit geboten werden, bedingungslos vom Staat Geld zu bekommen. Ich würde mich anmelden wollen.
Ja, das ist gut für Sie. Dahinter steckt die Idee, dass wir in einer Gesellschaft, die sich dauernd weiterqualifiziert, für jeden Menschen einmal im Leben die Möglichkeit schaffen wollen, dass er ein halbes Jahr oder ein Jahr, ganz egal wie man das fasst, befristet eine Möglichkeit hat, eine Grundsicherung zu bekommen, sodass er dieses finanziert hat. Das wäre eine Entbürokratisierung gegenüber vielen Regelungen und Zuschüssen, die ja für sowas gegeben werden. Und ich glaube, dass es eine gute Idee ist, weil die Gesellschaft heute ja viel mehr berufliche Mobilität verlangt. Also jetzt nicht hin und her fahren, sondern von einem Job mal in den anderen. Und wenn Sie einen anderen Job suchen, müssten Sie
bitte
sich dann da praktisch bewerben.
Ja, Fortbildung kann nie schaden. Das heißt aber, Sie gehören nicht zu denjenigen, die eben dieses Grundeinkommen, letztendlich dieses bedingungslose Grundeinkommen befürworten würden?
Ich bin da nicht dafür und ich will ein einfaches Argument sagen, warum. Unter knappen Ressourcen, und wir haben immer knappe Ressourcen, muss ich die verfügbaren Mittel direkt zu denen bringen, die sie wirklich brauchen, also zu denen es schlecht geht. Und wenn ich mit allen ein Grundeinkommen erstmal gebe, egal ob sie es brauchen oder nicht, dann gehe ich mit einer zu großen Gießkanne durchs Land. Also das ist mein Hauptgrund, warum ich so eine Konzeption nicht teile.
Ich bin der Meinung, man muss erstmal denen die Mittel lassen, die sie hat, erarbeitet haben, bevor man denen viel abnimmt, um sie umzulenken. Das ist für mich das Grundprinzip. Ja.
Also mir fällt jedenfalls auf, um das nochmal noch einmal den Blick auf den Grünen Parteitag zu lenken, der da demnächst ist, in 14 Tagen, glaube ich. Da sollen schon, also dieser Entwurf, der ja, glaube ich, von Herrn Bütikofer und von Frau Roth hauptsächlich stammt, da geht es schon mit der Agenda 2010 doch ein bisschen abwärts. Also hier Ausweitung des Schonvermögens lese ich hier von 250 auf 3000 pro Lebensjahr.
Das ist aber ein Missverständnis. Wir stellen uns die Frage, an welchen Stellen muss man die Agenda verändern? Und ich glaube, das ist eine legitime Fragestellung. Wenn ich es richtig sehe, machen das alle Parteien. Und wenn Sie mal jetzt draußen im Land die Leute fragen, was sie am ungerechtesten empfinden, bei der Agenda 2010 und bei den ganzen Hartz-Gesetzen, dann ist es der Punkt, dass das Altersvermögen, was Leute fürs Alter gespart haben, zu schnell aufgezehrt wird. Also sie können viel machen, wenn der Staat wenig Geld hat, aber den Leuten sagen, das hast du jetzt fürs Alter gespart, jetzt wirst du arbeitslos, weil die beim BNQ zu blöd sind, ein Handymanagement zu machen, und dann ziehen sie dir das Gesparte ab. Also an der Stelle muss man was verändern.
Die Frage ist immer, was ist wünschenswert und was wäre gerecht und was ist bezahlbar? Ja, also es gibt Leute, die summieren das Ganze, ich glaube, sie sagen selber auf 60 Milliarden, die das kosten würde, dieses Programm, und sagen auch, wie sie es einbringen wollen. Erbschaftssteuer erhöhen, Spitzensteuersatz erhöhen, Ehegattensplitting abschaffen, Ökoabgaben bei Privathaushalten, die sich am Energieverbrauch orientiert. An diesem Tisch sitzen ja auch viele Leute. Das habe ich hier schon mal von einer Partei, die doch noch mal deutlicher weiter links
also als wir Sie haben, sitzen, gehört. Was wir da verabschieden werden, ist eine Vision für die künftige Entwicklung des Sozialsicherungssystems. Wir wissen natürlich auch, dass Sie das nicht von heute auf morgen verwirklichen können, sowas. Aber Parteien müssen über die Grundrichtung entscheiden. Und dass man, wenn man in die Richtung gehen will, dann auch Finanzierungsinstrumente braucht, ist logisch. Zum Beispiel Ehegattensplitting. Ich finde schon lange, dass man die Bildungsinfrastruktur in den Kindergärten, also Kinderkrippenplätze, nicht jetzt sozusagen so aus dem Steuerhaushalt neu finanzieren sollte, sondern durch Einschmelzen des Ehegattensplitting. Das ist, halte ich ordnungspolitisch auch für richtig. Solche Vorschläge sind da dabei.
Wenn da heute Abend ein Mindestlohn beschlossen wird für die Bediensteten im Postwesen oder im Brief, für Briefträger, vertreten Sie das dann hinterher mit? Halten Sie das für klug?
Es wird ja nicht vom Gesetzgeber ein Mindestlohn beschlossen, sondern es wird über das sogenannte Entsendegesetz ein zugrundlegender Tarifvertrag dann, wenn die Tarifpartner mit einverstanden sind, für allgemein verbindlich erklärt. Dazu müssen die entsprechenden Bedingungen klar sein, und es kann nur ein Mindestlohn sein. Dazu müssen auch 50% derjenigen, die also dann von diesem festgesetzten,
da sagt der
über,
Heil,
den,
das ist
über
so.
Den Entsendegesetz festgelegt, Mindestlohn vergütet werden würden, dass die genau abgegrenzt sind, dass das mehr als 50% sind und so weiter.
Also es gibt zwei Positionen dazu. Die eine kommt von der SPD, die sagt, das ist alles der Fall. Selbstverständlich sei das so, das sei zu belegen. Und dann gibt es die Position der FDP, die sagt, hier wird eine Geschichte gezimmert von einem Arbeitgeber der Post und von Gewerkschaften, die ein gemeinsames Interesse daran haben, eine Monopolstruktur aufrechtzuerhalten.
Das ist auch meine Position, deswegen bin ich dagegen. Ich bin dafür, dass man zumindest ganz genau festlegt, wer von diesem Mindestlohn begünstigt ist. Das muss genau abgegrenzt sein auf diejenigen, die bisher lizenzierte Briefdienste machen. Und nicht auf diejenigen, so wie das also ursprünglich vom Bundesarbeitsministerium konzipiert worden ist, die gelegentlich auch mal einen Brief anfassen.
Aber Sie gehen davon aus, dass es trotzdem heute zu einem solchen Beschluss kommen wird?
Ich weiß es nicht, aber es gibt natürlich Koalitionszusagen, das so zu machen. Wichtig ist, dass hinterher der Wettbewerb nicht so ausgeschaltet ist, dass die Deutsche Post AG als alleiniger Monopolist in dem Briefmarkt verbleibt, sondern dass Wettbewerb und neue Ideen sich durchsetzen können. Und das ist nur der Fall, wenn also hier auch entsprechende Bedingungen geschaffen werden.
Der Herr Kuhn hat das Schlusswort, weil die Zeit schon wieder rum ist. Mindestlohn hat uns hier an diesem Tisch in den letzten Wochen und Monaten extrem beschäftigt. Die Grünen haben da auch eine Position, sind dafür.
Also ich bin der Meinung, dass ein Grundsatz gelten muss in Deutschland. Wer voll erwerbsarbeitstätig ist, also den ganzen Tag arbeitet, der muss auch von dem, was er einnimmt, leben können. Und das ist heute nicht der Fall. Wir haben viele, die, obwohl sie arbeiten, ergänzend Arbeitslosengeld 2 dann brauchen. Und deswegen bin ich für Mindestlöhne. Die müssen aber wirtschaftlich vernünftig gemacht werden, im Sinn von branchendifferenziert, auch regional differenziert. Und wenn man das Schritt für Schritt macht, wird man dann eine Lohnuntergrenze ja haben, irgendwann mal, die man als allgemeinen Mindestlohn, gesetzlichen Mindestlohn von mir aus bezeichnen kann. In die Richtung muss man gehen. Aber nochmal, es muss sensibel gemacht werden und nicht jetzt so mit dem Rasen.
Sie waren sich oft heute Abend hier einig. Ich bin überrascht. Vielleicht doch irgendwie neue Koalitionäre irgendwann mal. Müssen ja doch nochmal drüber nachdenken, wie das weitergeht nach 2009. Ich bedanke mich jedenfalls bei Ihnen beiden, Herr Kuhn und Herr Glück. bloß. Ich verweise meine Zuschauer oder unsere Zuschauer auf die Phoenix-Runde morgen mit Anke Plättner und Halbzeit der Großen Koalition. Da ist es der Anfang vom Ende mit interessanten Gästen: Röttgen, Herr Scholz, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Herr Bütikofer und Frau Enkelmann. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus